spreche ich lieber hier unten. Ich möchte unsere Stunde von heute Vormittag abschließen. Wir haben es wegen der Zeit unterbrochen, aber manchmal ist es gut, eine Idee abzuschließen. Und dazu wollen wir im 1. Petrus 4, Vers 17 und 18 lesen. Unsere Frage war oder bestand darin, uns die Frage zu stellen, ob wir gerecht sind oder Sünder. Können wir uns erinnern, nicht wahr? Und warum meine ich, dass wir besser gerecht sind und nicht Sünder? Warum meine ich, dass das besser ist? Lesen wir bitte dazu 1. Petrus Kapitel 4, Vers 17 und 18. Eigentlich wörtlich steht in der Bibel, das ist eine Zeit, dass das Gericht anfängt am Hause Gottes. Es ist eine Zeit bestimmt oder eine Zeit da. Wenn aber zuerst an uns, was wird für ein Ende nehmen mit denen, die dem Evangelium Gottes nicht glauben? Und dann sagt Petrus, und wenn der Gerechte kaum gerettet wird, als gerecht wird man kaum gerettet, wo wird dann der Gottlose und Sünder bleiben? Und jetzt habe ich wieder eine Frage. Was seid ihr, Sünder oder Gerechte? Ihr habt zu wählen. Ne? Was passiert mit den Sündern? Keine Hoffnung. Welche Möglichkeit hat der Gerechte, knapp hindurchzukommen? Was ist besser? Gerechte oder Sünder? Was würdet ihr wählen?
Gerecht sein.
Ich glaube, nicht wahr? Es ist gesünder. Also versucht mal lieber zu glauben, dass ihr gerecht geworden seid. Sonst keine Hoffnung. Wir haben uns jetzt mit einem anderen Thema zu befassen. Ich habe viele Fragen. Und da, wie ich schon gesagt habe, Bonn die Hauptstadt der Demokratie ist, ich werde euch wieder ein bisschen strapazieren. Wir haben ein Lied gesungen. O komm, du Geist der Wahrheit, und kehre bei uns ein. Stimmt dieses Lied? Das ist wieder so eine Frage. Mit anderen Worten, wir singen immer wieder, Heiliger Geist, komm in unsere Mitte. Aber ist der Heilige Geist bei uns oder ist nicht bei uns? Haben wir den Geist Gottes empfangen oder müssen wir ständig den Heiligen Geist überzeugen, dass er bei uns kommt? Verstehen wir? Wir haben hier mit grundsätzlichen Fragen uns auseinanderzusetzen. Weil wenn wir glauben, dass wir den Heiligen Geist nicht bekommen haben, dann müssen wir ständig um den Heiligen Geist bitten. Und deswegen in diesem Lied, aber dieses Lied hat einen historischen Hintergrund, dieses Lied wurde erdichtet 1833. Gab es Adventgemeinde damals? Nein, gab es gar nicht die Adventgemeinde. Es war der Beginn, wo Adventisten sich mit der Frage der Wiederkunft Christi auseinandergesetzt haben. William Miller begann im Jahr 1831 sich auseinanderzusetzen mit der Idee, ob er verkündigen sollte oder nicht. Und er hielt seine erste Predigt im Jahr 1831. Und dieses Lied wurde 1833 gedichtet. Und selbstverständlich, viele Leute, die an die Adventhoffnung hatten, waren noch gar nicht getauft. Und wir wissen, dass die Gabe des Heiligen Geistes kommt als Folge der Taufe. Wir hatten gelesen schon dieser Text im Apostelgeschichte Kapitel 2, wo Petrus zu Pfingsten zu den Leuten sagt, ändert eure Denkweise, ändert eure Denkweise, tut Buße, steht in der alten Luther-Übertragung, aber der griechische Begriff Metanoia bedeutet, ändert unsere Denkweise und jede von euch lasse sich taufen auf dem Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden, so werdet ihr empfangen, die Gabe des Heiligen Geistes. Und wenn ich eine Gabe empfange, selbstverständlich, da kann ich nicht sagen, oh komm, du Geist der Wahrheit und kehre bei mir ein oder bei uns ein. Wenn ich etwas habe, empfangen habe, kann ich nicht sagen, irgendeinmal habe ich den Geist Gottes verloren, es ist mir irgendwie entwischt. Ich hatte eine Tasche gehabt, wo der Geist Gottes war und die Tasche hat ein Loch und da habe ich den Geist verloren. Und daher muss ich singen, jetzt und kehre bei mir ein. Verstehen wir, irgendetwas ist in dieses Lied, entspricht nicht dem, was wir eigentlich glauben sollten. Weil, denken wir noch an einen anderen Text, 1. Korinther, Kapitel 3, Vers 16 und 17. Paulus schreibt zu den Korinther. Und die Korinther, ich nehme an, dass die Korinther eine schlimmere Gemeinde war als Bonn. Ich nehme an, dass die Bonner Gemeinde eine bessere Gemeinde ist. Ne? Also ich habe nichts Schlechtes, ist nichts Schlechtes mir bekannt geworden. Weil ich sehr häufig durch Deutschland fahre, manchmal weiß ich die Geschichten von vielen Gemeinden. Aber über Bonn ist mir nichts Nachteiliges bekannt geworden. So sagt man auch, wenn man heute einen polizeilichen Führungszeugnis bittet, nicht wahr? Über diesen Mensch ist nichts Nachteiliges bekannt geworden. Also, die Korinther waren fleischlich, so steht da hier. Mit Kapitel 3, Vers 1. Und ich, liebe Brüder, konnte nicht zu euch reden wie zu geistlichen Menschen, sondern wie zu fleischlichen, wie zu unmündigen Kindern in Christus. Aber trotzdem, zu dieser Gemeinde, zu Korinth, sagt der Apostel Paulus in Vers 16 und 17, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes gelegentlich bei euch vorbeikommt? Sag so, die Bibel. Gelegentlich zu Besuch kommt. Und deswegen muss er singen, oh komm zu Geist der Wahrheit und kehr bei uns ein. Ne? Er war hier einmal zu Besuch und ist weggegangen. Was steht in der Bibel? Wie liest ihr da? Dass der Geist Gottes in euch wohnt. Wenn jemand den Tempel Gottes verderbt, der wird Gott verderben. Der Tempel Gottes ist heilig. Der seid ihr. Wir haben gemerkt, dass manchmal der VG sich diesen Text ziemlich monopolisiert hat. Und man spricht immer wieder über die Gesundheitsreform. Aber das hat mit Gesundheitsreform wenig zu tun. Hat mit der Gegenwart des Geistes Gottes in unserem Leben zu tun. Selbstverständlich, das kann sich auch äußern in der Gesundheitsreform. Aber mit der Gesundheitsreform hat nichts zu tun. In Wirklichkeit, zuerst ist die Gegenwart des Geistes Gottes. Und Petrus sagte uns, dass die Gegenwart des Geistes Gottes in unserem Leben ist bestimmt durch die Taufe. Wenn ich habe mich taufen lasse, der Geist Gottes sollte bei mir sein. Und selbstverständlich, ich sollte auch ein zweites Bewusstsein haben, dass wir ein Tempel Gottes sind. Und wenn ich ein Tempel Gottes bin, würde ich in diesen Tempel Gottes selbstverständlich nicht Unreines bringen. Es ist aber die Folge, dass der Heilige Geist ein Bestandteil meines Lebens ist. Und daher, liebe Geschwister, wieder die zweite Frage. Habt ihr den Heiligen Geist empfangen? Verstehen wir, das ist manchmal eine sehr spannende Frage in unsere Gemeinden. Vor einigen Jahren geschah in Norddeutschland, also nicht hier in Nordrhein-Westfalen, ich kann über ein anderes Bundesland schlecht sprechen, das geschah in Norddeutschland, dass einige Geschwister und sogar einige Prediger auf die Idee kamen, dass sie nicht den Heiligen Geist empfangen hätten. Und man dachte, warum geschieht etwas bei den Pfingstlern wohl, nicht aber bei uns? Und diese Überlegung hat etwas Fuß gefasst und einige Geschwister sind schließlich nach Oslo gefahren oder Uppsala gefahren. Und in Uppsala haben sich den sogenannten Toronto-Segen geben lassen. Sie dachten, wenn wir den Toronto-Segen bekommen, da werden wir tatsächlich den Heiligen Geist bekommen. Die Sache war ungefähr so. Man kam zu der Überzeugung, dass in der Adventgemeinde wenig passiert, dass die Leute nicht glaubten, dass sie den Heiligen Geist haben. Und es wäre gut, sich ein bisschen Heiligen Geist bei dem Pfingstler zu borgen. Und so ist man zu den Pfingstler gegangen und versucht, sich ein bisschen Heiligen Geist zu holen. Und während dieser Woche, wir haben eine Erfahrung von mir untersucht, die ich erzählt habe, es kamen drei Leute aus der Pfingstgemeinde zu der Adventgemeinde. Und sie waren sehr begeistert über manche Aspekte der Wahrheit, die wir als Adventisten verkündigen. Aber sie wollten uns sagen, aber ihr Adventisten habt den Heiligen Geist nicht. Wir haben den Heiligen Geist, aber die Adventisten haben den Heiligen Geist nicht. Und selbstverständlich, manchmal, wir neigen dazu zu denken, weil bei uns ziemlich still ist. Weil wir nicht sehen so eine begeisterte Gemeinde, sondern eher eine stille Gemeinde, dass bei uns der Heilige Geist nichts tut. Und diese Leute aus der Pfingstgemeinde wollten uns tatsächlich begeistern. Wir sollten von ihnen auch ein bisschen Heiligen Geist borgen. Und ich habe gesagt, weißt du, ich glaube, dass ihr doch einen Geist habt. Die Frage, was ich euch stellen möchte, ist, ob ihr sicher seid, dass der Heilige Geist ist. Seid ihr sicher, dass das der Heilige Geist ist? Oder wie könnte man sicher sein, welchen Geist man bekommen hat?
Also ich denke, dass es der Heilige Geist ist, der uns befähigt zu glauben.
Ja, aber die Leute sind gläubig.
Nee, aber wenn ich ohne den Heiligen Geist kann ich nicht an Jesus Christus glauben, natürlich.
Ja, aber die Leute sagen, dass sie an Jesus Christus glauben. Verstehst du? Das heißt, das ist wichtig. Aber die Leute wollten mir sagen, wir haben den Heiligen Geist, aber ihr Adventisten habt ja den Heiligen Geist nicht. Und jetzt habe ich gesagt, gut, in der Bibel steht, und das können wir auch lesen, liebe Geschwister, im 1. Johannes, 1. Johannes, Kapitel 4, 1. Johannes, Kapitel 4, Vers 1, ihr Lieben, glaubt nicht einen jeden Geist, sondern prüft die Geister, ob sie von Gott sind. Denn es sind viele falsche Propheten ausgegangen in die Welt. Und es gibt noch einen Text im 1. Korinther Kapitel 12, 1. Korinther Kapitel 12, wo über die Geistesgaben sind. Es wird mir hier gesagt, es gibt verschiedene Gaben, aber es ist ein Geist. Und es gibt verschiedene Kräfte und verschiedene Ämter. Und dem einen wird offenbart, in einem jeden offenbart sich der Geist zum Nutzen aller. Und danach wird mir gesprochen über Geist der Weisheit, der Erkenntnis, des Glaubens. Und danach wird mir gesagt, die Gabe gesund zu machen, in anderen die Kraft Wunder zu tun, versehen, in einer anderen prophetische Rede, einem anderen die Gabe, die Geister zu unterscheiden. Das heißt, man muss auch unterscheiden können zwischen Geist und Geist. Warum? Weil es viele falsche Propheten ausgegangen sind in die Welt. Und im Johannesevangelium, Kapitel 15, Johannesevangelium, Kapitel 15, sagt Jesus Christus, dass er seine Jünger unter gewisse Voraussetzung der Geist Gottes schenken möchte. Und er sagt in Kapitel 14, Vers 15 bis 17, liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. Meine Gebote. Meine Gebote. Das heißt, Jesus sagt hier nicht, liebt ihr mich, so werdet ihr die 10 Gebote halten. Sondern meine Gebote. Die Gebote, die er auf diese Erde gegeben hat. Meine Gebote. Wir müssen eines nicht vergessen. Es sind die Gebote des Alten Testamentes. Und wenn Jesus Christus spricht über das Alte Testament, sagt er, habt ihr nicht gelesen, was Mose gesagt hat? Oder wie Gott etwas gesagt hat? Oder die 10 Gebote fasst man, du sollst deinen Nächsten lieben, du sollst Gott lieben, nicht wahr? Aber hier, Jesus Christus spricht über seine Gebote. Um welche Gebote gibt es im Neuen Testament, die nicht im Alten Testament stehen? Welche Gebote? Jemand würde mir sagen, Jesus Christus sagte, ich gebe euch ein neues Gebot, ihr sollt euch untereinander lieben. Aber das steht auch im Alten Testament. Ist also kein neues Gebot an sich. Ja, bitteschön. Bitte? Die Feinde lieben, ja, das ist ein Gebot, dass Jesus Christus sagt, du sollst deine Feinde lieben, ist ein Gebot Jesu Christi. Das heißt, das ist ein Gebot. Welche anderen Gebote gab Jesus Christus?
Gibt es Unterschied zwischen Gebote und Weisungen? In vielen Übersetzungen steht Weisungen von Jesus Christus. Und unter Gebote, 2. Mose 20, Tora, sehe ich was anderes. Oder Vorschriften, Weisungen, Vorschriften.
Ja, das heißt, in der Bibel, es wird gesagt, der Ausdruck, den wir in der Bibel finden, im Alten Testament, ist der Ausdruck Hok, hebräischen Ausdruck Hok. Und die Bibel spricht von gute Gebote und von schlechte Gebote. Und dass Gott gute Gebote gegeben hat und auch schlechte Gebote, durch den der Mensch nicht erlöst wird. Aber wir nehmen an, dass Jesus Christus uns Gebote gab, durch den wir erlöst werden können. Ja, also der hebräische Begriff dafür ist Hok. Und es wird für beides verwendet. Für gute Gebote zum Beispiel, das Gebot der Scheidung wird in der Bibel bezeichnet als ein schlechtes Gebot. Warum kam das Gebot der Scheidung? Wegen unseres Herzensherzigkeit. Aber in der Bibel gibt es auch ein Gebot der Scheidung. Wenn ich mich scheiden lasse, soll ich das und das machen. Aber es steht nicht vorgeschrieben, dass jeder sich scheiden lassen soll. Ist ein schlechtes Gebot. Weil welche war die Absicht Gottes, als er die Ehe stiftete? Es sind nicht mehr zwei Fleisch, sondern ein Fleisch. Was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Wenn es also eine Scheidung gibt, ja, muss man das Problem lösen. Aber es gibt dafür kein gutes Gebot, die nicht zum Leben bestimmt ist. Verstehen wir? Aber vom Wort her ist es der gleiche Begriff, Gebot. Das heißt, und Jesus Christus hat Gebote gegeben. Feindeslieben würden wir als ein gutes Gebot oder als schlechtes Gebot bezeichnen? Ist gut oder schlecht? Ne? Ist gut oder ist schlecht? Bonner Demokratie, Geschwister. Benutzen wir die Bonner Demokratie. Ist gut oder ist schlecht? Was würden wir sagen? Die Nächsten schon, aber die Feinde. Verstehen wir? Da haben wir das Problem. Aber da haben wir andere Gebote Jesu Christi. Jesus Christus sagt, geh hin in alle Welt und predigt das Evangelium alle Völker. Ist ein Gebot Christi oder ist kein Gebot? Ist ein Gebot oder ist kein Gebot? Wie viele glauben, dass es ein Gebot ist? Ja, Demokratie ist immer gut. Wie viele glauben, dass es kein Gebot ist? So, zwei. Also, nach der Bonner demokratischen System, die Mehrheit hat gewonnen, nicht wahr? Die Minderheit hat sich zu unterwerfen. Also, ist ein Gebot Christi. Das ist ganz klar, ist ein Gebot Christi, weil Jesus Christus sagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin. Ist ein Gebot oder ist es nur eine Empfehlung? Verstehen wir, das müssen wir klar haben. Und danach sagt Jesus Christus, wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Das heißt, steht unter bestimmten Bedingungen. Und daher, hier steht bei Johannes, nicht wahr? Bei Johannes, liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. Meine Gebote halten. Wir finden ein anderes Gebot in Kapitel 13. Nicht wahr? Ein anderes Gebot, es gibt mehrere Gebote, aber ein Gebot steht hier in Kapitel 13. Hier steht nach der Fußwaschung, Kapitel 13, Vers 12, als er nun ihre Füße gewaschen hatte, nahm er seine Kleider und setzte sich wieder nieder und sprach zu ihnen, wisst ihr, was ich euch getan habe? Ihr nennt mich Meister und Herr und sagt es mit Recht, denn ich bin es auch. Wenn nun ich, euer Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, so sollt, vergessen wir nicht, in den Geboten stehst du sollst, nicht töten. Hier steht auch du sollst, aber im positiven Sinne. Nicht wahr? Wenn ich euer Herr und Meister, euch die Füße gewaschen haben, so sollt auch ihr euch untereinander die Füße waschen. Ist ein Gebot oder ist kein Gebot? Ne? Wollen wir wieder demokratisch abstimmen oder sind wir einverstanden, dass es ein Gebot ist? Ne? Also ich sehe, dass die Mehrzahl doch zustimmt. Also ich würde dann so sagen, wäscht man sich in eine Pfingstgemeinde die Füße, bevor man am Abendmahl teilnimmt? Oder wäscht man sich überhaupt die Füße untereinander? Und dann sagten mir die drei Pfingstler, das hatten wir noch nie gehört. Dann habe ich gefragt, erfüllt ihr die Gebote Christi? Warum? Weil hier steht im Johannes Kapitel 14, Liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. Und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Tröster geben, der bei euch sei in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit. O komm, du Geist der Wahrheit, habt ihr gesungen, nicht wahr? Den die Welt nicht empfangen kann, der sie sieht ihm nicht und kennt ihm nicht. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Welche Versprechen macht Jesus Christus? Dass der Geist der Wahrheit, wenn wir seine Gebote erfüllen, in uns bleiben wird und mit uns sein wird. Und wenn Jesus Christus das verspricht, verstehen wir, warum ich dieses Lied nicht mehr singen kann. Die Strophe 1, die anderen Strophen sind weniger bedenklich, aber verstehen wir die Strophe 1, meine ich. Ne? Es geht hier um das Problem, dass wenn wir glauben, dass wir die Gebote Christi erfüllen. Ich habe noch gar nicht gesagt über die 10 Gebote. Ich habe noch gar nicht gesagt über die anderen Gebote des Alten Testamentes. Ich habe nur gesagt, wenn wir die Gebote Christi erfüllen, müssen wir Jesus Christus zugestehen, dass er uns seinen Geist geschenkt hat. Und warum? Weil wir ohne den Geist Gottes nicht wiedergeboren werden können. Verstehen wir? Wenn ich das Gesetz, die 10 Gebote halten möchte, muss ich nicht vergessen, dass ich dafür den Geist Gottes brauche. Wenn wir Römer 7, Vers 14 lesen. In Römer 7, Vers 14 sagt uns der Apostel Paulus, dass warum ich die Gebote Gottes nicht halten kann. Nicht wahr? Kapitel 7, Vers 14. Denn wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist. Ich aber bin fleischlich unter die Sünde verkauft. Denn ich weiß nicht, was ich tue. Denn ich tue nicht das, was ich will, sondern das, was ich hasse, das tue ich. Verstehen wir? Ich bin unter die Sünde verkauft als natürlicher Mensch. Der natürliche Mensch versteht die Dinge Gottes nicht, weil das muss man geistlich verstehen. Der natürliche Mensch, Paulus verwendet einen griechischen Ausdruck, der Zoon Anthropinon, der tierische Mensch. So muss man eigentlich übersetzen. Nicht wahr? Zoon hat mit zoologischem Garten zu tun. Zoon, Anthropinon, der Mensch, so wie er ist, von Natur aus, ist nicht in der Lage, die Sache Gottes zu verstehen, weil er kann das nicht. Ohne den Geist Gottes kann man die Sachen Gottes nicht verstehen. Weil wir bleiben in einem Bereich, die uns verhindert, das Verständnis über das, was Gott uns sein möchte. Deswegen sagt uns auch die Bibel, dass wir Gottes Gebote ohne den Heiligen Geist nicht erfüllen können. Und ich habe während der Woche eine Geschichte erzählt, die ich nochmal wiederholen möchte. Wir haben alle die Olympischen Spiele in Peking vielleicht im Fernsehen angeschaut. Ich habe sehr wenig Zeit, aber gelegentlich habe ich hingeguckt. Und ich habe gesehen, wie manche Athleten sehr schnell gerannt sind. Ich habe besonders die Schwimmer gesehen und bewundert die Schwimmer, mit welcher Geschwindigkeit sie sich auf den Schwimmbecken bewegen konnten. Ich dachte, das kann ich auch. Ich muss nur den Film 100-mal sehen. Und ich habe mir versucht, diesen Film mehrmals anzuschauen. Nun, als ich im Schwimmbecken kam, habe ich gemerkt, dass ich nicht ein klein wenig besser schwimmen konnte. Aber ich dachte, Moment, ich habe das mehrmals geschaut. Muss ich vielleicht noch mehr schauen? Wie häufig haben wir die 10 Gebote gelesen? Deswegen sind wir besser geworden. Sind wir besser geworden, je mehr wir das Gesetz gelesen haben? Nein, ich bin überzeugt jedes Mal, dass ich mit mir nicht zu regeln war. Ich war unverbesserlich. Das war meine Überzeugung, als ich 10 Gebote gelesen habe. Warum? Tja, was hat mir gefehlt? Die Gegenwart des Geistes Gottes. Deswegen hat Jesus Christus zu Nikodemus gesagt, Nikodemus, es sei denn, dass ein alter Mensch wiedergeboren wird aus Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Und da waren unsere 3 Pfingstler. Und dann habe ich ihnen gefragt, glaubt ihr, dass wenn ihr nicht die Gebote Christi erfüllt, der Geist der Wahrheit bekommt? Und die 3 sagten, eigentlich nein. Versteht ihr, habe ich gesagt. Ein Geist zu haben, das bin ich sicher, dass ihr es habt. Aber der Geist der Wahrheit, bin ich sicher, dass nicht da ist. Und der Geist der Wahrheit sagt, Kapitel 14, 26, ist der Heilige Geist. Die 3 wurden kurz danach in der Adventgemeinde getauft. Und wir freuen uns. Sie wollten manchmal die alten Gewohnheiten wiederbringen, aber danach haben sie es gelassen. Es ist wichtig für uns zu verstehen, warum wir glauben sollten, dass wir nicht nur den Heiligen Geist haben. Die Bibel sagt uns weiter, und damit wollen wir zum Schluss kommen, aber dieser Text nicht vergessen, im ersten in Epheserbrief, Kapitel 1, Vers 13 und 14. In ihm seid auch ihr, die ihr das Wort der Wahrheit gehört habt, nämlich das Evangelium von eurer Seligkeit. In ihm seid auch ihr, als ich gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der verheißen ist. Versiegelt worden mit dem Heiligen Geist. Was bedeutet Versiegelung? Früher, in alten Zeiten, haben die deutsche Hausfrauen Konserven gemacht. Und was machte man mit den Konserven? Man nahm so ein Glas, so eine Gummidichtung und einen Deckel drauf, das wurde richtig zugemacht und wurde gekocht. Und danach die deutsche Hausfrau hat geprüft, ob es alles dicht wäre, weil sonst, wenn es nicht richtig versiegelt war, was geschah mit der Ware? Verdarb. Wozu bekommen wir den Heiligen Geist? Lesen wir das. Vers 14. Welche ist das Unterpfand? Das Wort Unterpfand verwenden wir heute nicht. Wir verwenden das Wort Garantie. Nee, das ist das Wort, das man normalerweise bekommt. Wenn ich irgendein Elektrogerät kaufe, ich verlange eine Garantie mit Stempel und muss ich die Quittung aufbewahren. Nicht wahr? Habt ihr die Quittung, dass ihr den Heiligen Geist empfangen habt? Weil sonst die Garantie ist erloschen. Ne? Welche ist das Unterpfand unseres Erbes zu unserer Erlösung, dass wir sein Eigentum sind, würden zum Lob seiner Herrlichkeit. Was sind wir? Gottes Eigentum. Welche ist die Garantie, dass wir Gottes Heiligtum sind? Der Geist Gottes, wenn wir die Gebote Christi erfüllt haben. Und der Geist Gottes wird uns gegeben, damit wir Gottes Gebote erfüllen können. Möge der Herr uns helfen, ist mein Wunsch und Gebet heute Vormittag. Amen.
Wir haben eine große Hoffnung und wir singen jetzt zum Lob Gottes und um unsere Hoffnung auszudrücken, das Lied Nummer 181. Wir sind voll Hoffnung auf den Tag des Herrn.